Herzlich willkommen zu einem The Geek Freaks Podcast. Heute mal mit dem
Lukas.
Eben nicht. Heute ist es der Moritz.
Achso.
So, dann legen wir doch gleich mal los. Ich hoffe, ihr habt Bock und ab ins Intro. Der Moritz hat gemeint, er hat schon ein Thema für heute. Welches ist es denn? Was mag es wohl sein?
Ich möchte von etwas erzählen.
Ich erlaub's dir.
Ich hätte mir das Recht sowieso rausgenommen dafür.
Hau raus, was gibt's?
Und zwar, ich habe einen Mini-PC hier, ein Minis-Forum.
Ein Mini-Forums-Mini-PC, alles klar.
Genau. Den möchte ich einrichten.
Ja.
Ich habe, der soll bei einem Kunden ein Windows 7 ersetzen.
Mhm.
Also ein
Jump-Post?
Man könnte fast sagen Appliance. Nee, kein Jump-Post. Es ist quasi eine Steuerung, was zum Steuern für CNC-Maschinen.
Okay.
Ganz doof gesagt. Nicht direkt, aber lassen wir es dabei.
Ja.
Da läuft Custom Software drauf, beziehungsweise sogar ein Custom Windows. Das stellst du dir vor wie so ein Customized Windows ME.
Ja.
Beziehungsweise nicht ME, sondern du weißt, was ich meine, PE?
Kann ich mir vorstellen, ja.
Und ja, der soll ersetzt werden. Der läuft da jetzt schon einige Jahre drin, ist mittlerweile ziemlich alt. Die Festplatte macht Probleme, hat ein paar Bad Sectors und soll einfach ersetzt werden.
Okay.
So, ich habe ein Minis-Forum gekauft, dachte mir, ja, wird schon funktionieren. Hab einen aktuellen Ryzen genommen, weil es soll ja schön schnell sein.
Tut nicht so, wie du willst, ha? Huh?
Ja. Das Problem daran ist jetzt, ich habe mit Veeam ein Backup erstellt von dem Windows 7.
Mhm.
Und das jetzt hier raufgespielt. Das war schon ganz witzig, weil der Backup- und Replication-Server, zu dem ich das geschoben habe, war eine ältere Version als der neueste Agent, beziehungsweise die neueste Recovery-Disk unterstützt, die man mit einem neu heruntergeladenen Agent erstellt. Deswegen musste ich einen alten Agent nehmen, habe damit dann das Recovery-Image erstellt, habe es dann darüber gezogen, gab es ein paar Treiberprobleme, irgendwann war okay. So, Installation lief durch, Veeam war mal wieder recht blöd, hat die Festplattenpartitionierung nicht gerafft, weil wie sollst du auch ein Image von 120 GB Platte auf eine 256 GB Platte kriegen, das ist nicht möglich. Ja, Windows bootet aber nicht mehr. Sagt, bitte in die Starthilfe gehen. Starthilfe sagt Windows, Error 0000x0.
Mhm.
Bitte Windows CD einlegen.
Mhm.
Habe ich mir Windows 7 CD gemacht, also auf dem Stick.
Mhm.
Ja, was das Problem ist?
Mhm.
Windows 7 hat unterstützt weder NVMe noch USB 3.
Ja.
Mhm.
Mhm.
Ja.
Was möchtest du mir damit sagen?
Ja, ich wundere mich erstmal ewig, warum Maus und Tastatur nicht funktioniert.
Ja, weil,
jetzt habe ich mir ein Image.
Weil du die Treiber brauchst.
Naja, weil der Host-Controller, also der USB 3.0-Controller einfach nicht erkannt wird.
Da brauchst du spezielle Treiber.
Richtig. Meistens gibt es dann noch einen Legacy-Mode im BIOS. Funktioniert bei dem Minis-Forum einfach nicht. Weiß ich nicht, warum. Ich habe ein paar Videos gesehen, ein paar Tutorials, in denen hat es funktioniert. Bei mir geht es aus irgendeinem Grund nicht. Kann ich nicht nachvollziehen.
Ja.
Also bin ich jetzt hingegangen und habe mir mein Windows 7 gepatcht. Alle möglichen Intel, AMD, Chipsatztreiber, USB-Treiber vor allem.
Warum hast du bei deinem Windows nicht das von Anfang an auf deiner ISO?
Ja, weil ich sie mir runtergeladen habe und diese USB 3.0-Treiber.
Also ich persönlich, ich mache immer eine patched Windows ISO, wo alle Treiber mit drauf sind. Für den Fall, dass ich was installiere. Und dann komme ich nicht weiter, weil zum Beispiel die NVMe nicht erkannt wird oder so.
Ja gut, aber ich habe diese ISO ja nicht mit der Intention erstellt, jetzt das auf meine NVMe zu installieren. Ich will das nur, damit er seine komische Starthilfe machen kann, seine drei DLLs austauschen kann, die jetzt kaputt sind.
Aber genau für sowas patcht man Treiber ein. Also falls ihr da draußen zuhört, das ist eines der wichtigsten Sachen, wenn man sich für sich selber ISOs erstellt, mit NT-Lite oder was auch immer. Am besten, man holt sich erstmal von allen Typen an Festplatten oder ähnlichem, die man kennt, oder geht in Snappy Driver und holt sich erstmal NVMe und SSD-Treiber und sowas. Das braucht nicht viel Speicher, aber es kann Debugging extrem erleichtern.
Hm.
Hm.
Ich habe auf jeden Fall nicht so weit gedacht. Es sollte nur Also ich bin auf das Problem gestoßen, dachte mir, okay, Windows ISO, die wird mir helfen. Habe ich schnell runtergeladen von WinFuture. Und auf den Stick gehauen mit Rufus. Ja, jetzt sitze ich da.
Das Problem kennt man.
Ja, mein Problem jetzt ist, ja, es wird erkannt, dass ich komme zumindest weiter, aber jetzt hänge ich im Windows-Setup und der sieht die USB-Geräte nicht. Ich habe keinen USB-2-Port. Ich hab sogar einen USB-4-Port, aber das bringt mir halt noch weniger beim Windows von 2009.
Da gibt es aber einen Trick. Hat das Board hinten noch einen seriellen Anschluss?
Nein.
Für Maus und Tastatur?
Nein.
Dann hast du noch einen Trick, und zwar hast du auf dem Mainboard einen USB-2.0-Header.
Habe ich das?
Hat jeder.
Es ist ein Mini. Ich rede jetzt natürlich überhaupt nicht ins Mikrofon. Es ist ein Mini-PC. Den habe ich jetzt hier. Ich hole mir eine Taschenlampe im Moment.
Meistens hat man noch USB-2.0-Header auf dem Mainboard, auch bei Mini-PCs.
Ich glaube die irgendwie nicht.
Die guten 8-Pin-Stecker.
Das wäre natürlich optimal, aber ich sehe hier keinen. Ich kann es jetzt versuchen, irgendwie über PCIe einen, über die M.2 einen USB-Controller dran zu schrauben.
Warte mal kurz. Auf dem Mainboard des Minis-PCs, Minis-Forum-PCs, ne?
Das ist ein UM700.
UM700. Na, schau mal, ach, da kann man dir doch helfen.
Ja, dann wird es heute ein Tech-Support-Podcast.
Ja, ist ja kein Problem. Dafür sind wir auch da. Da kann man mal schnell schauen. Da kann man den Leuten mal zeigen, wie man sowas debuggt. Ich suche den UM700, habe ihn gefunden. Habe noch keine Schematics gefunden, aber schon mal ein paar Bilder des Mainboards. Das hilft
mir. Ich habe jetzt nicht aufgeschraubt, ich habe nur die Klappe gemacht. Ja, eventuell ist auf der Unterseite
was. Genau, das hilft mir schon mal weiter, dass ich da Bilder gefunden habe. Auf der Unterseite sieht man einen M.2 SATA A Anschluss und sonst nichts. Aber das lässt sich ja nachschauen. Oben sind zwei RAM Slots verbaut und ein NVMe Port. Ne?
Richtig.
Das ist richtig. So, aber mehr sieht man gerade nicht. Ne, findet man schon raus. So, dann hast du innen drin ein Kabel, das quer diagonal verläuft bei dir wahrscheinlich.
Nee, ich sehe keins, oder? Irgendwo da ist ein Antennenkabel und die CMOS-Batterie, aber sonst nicht, ne.
Okay, und du hast USB, natürlich hast du USB 3.0 und USB Super Speed. Du hast natürlich Glück, wenn du ein USB 2.0 Hub hast, dann fällt es automatisch auf USB 2.0 Geschwindigkeit zurück.
Nee, funktioniert nicht. Habe ich ausprobiert.
Funktioniert.
Weil der den USB 3 Controller einfach nicht erkennt.
Dann hast du natürlich noch eine zweite Möglichkeit.
Und diesen, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Dieser, wie heißt denn der Treiber? So, genau. Robin, du musst ein bisschen schneiden.
Da freut er sich. So, pass auf. UM700. So, das wird dem Moritz jetzt nicht gefallen, was ich ihm hier...
Hauptsache, ich komme zu einer Lösung.
Ja, aber es wird dir trotzdem nicht gefallen, was ich dir jetzt präsentieren werde für eine Lösung.
Genau, du musst dir die XHCI-Treiber installieren.
Ja, das weißt du.
Es gibt im BIOS bei vielen Boards, auch bei Minisform in ein paar Serien, in der anscheinend nicht eine Möglichkeit, XHCI... quasi einen Legacy-Treiber einem Windows bzw. einem OS mitzugeben, welches diesen Stack nicht unterstützt.
Ja, aber es gibt einen Trick, den du machen kannst auf jeden Fall.
Der funktioniert bei mir
leider nicht. Du kannst ins BIOS gehen und kannst sagen, nur Legacy-USB.
Habe ich.
Hast du?
Habe ich.
Und das hat bei dir noch nichts geholfen?
Das hat nichts gebracht. Das war sogar standardmäßig aktiviert, witzigerweise.
Ja, die wissen schon warum. Dann musst du natürlich die originalen Treiber installieren. Das heißt, du musst deinen NT-Light aufmachen.
Ich habe das mit, wie heißt das, Power ISO gemacht.
Okay, dann machst du es ganz anders. Kannst du
NT-Light habe ich auch noch.
Kannst hier. Du Windows 10 oder 11 draufhauen?
Ich weiß nicht, ob die, also die Software, das Image, was ich habe, ist ein Windows 10.
Ja, passt.
Die Software, Windows 7 meine ich.
So, also
die Software läuft auf 7. Ich weiß nicht, ob ich upgraden kann.
Versuch's mal mit einem Upgrade. Ich habe jetzt einen Link geschickt für alle, die sich darauf interessieren. Hier ist auch gerne mal für die Interessenten in den Shownotes der Link von allen Treibern für dieses Gerät. Bei den Treibern dieses Geräts sind zwei spezielle ISOs dabei, zwei Stück. Eine Windows 10 und eine Windows 11 Pro ISO. Die kann man sich einfach von Miniforum herunterladen. Die sind gepatcht. Die Frage, ob sie das dürfen, ist wieder eine ganz andere.
Dürfen sie nicht. Ganz klar nein.
Ganz klar nein. Miniforum darf das nicht, aber sie bieten auf ihrer Homepage zwei komplett angepasste Windows-Versionen mit vorinstallierten Treibern an oder ein Treiberpaket mit einem Gigabyte. Hilft dir das ja, weiter?
Kompatibilität nur Windows 10 leider. Glaubst du, das Windows 10 Setup kann Windows 7 reparieren?
Nein.
Ja, dachte ich mir.
Was du aber machen kannst, ist die Windows 10 einlegen.
Kann ich die Windows 7 Vim in Windows 10 im Windows 10 Setup laden? Boah, das wird richtig sketchy.
Nee, was du machen kannst, ist, du nimmst die Windows 10 Pro ISO 20H2, ne?
Ja.
Legst sie ein. Bootest von der und sagst Upgrade.
Sagst du dir dann nicht, du sollst ins OS gehen und die da ausführen?
Nein, die müsstest du auch da ausführen können. In Place
Upgrade. Bist du dir da ganz sicher?
Was du auch machen kannst, ist, du gehst hinein, gehst in die Windows 10 Pro, gehst in die Reparatureingabeaufforderung, Eingabekonsole, ne? Und dann machst du von dort aus einen Dissen, Repair. Oder einen erstmal CRKDSK, dann machst du einen Dism Repair, einen Slash Fix Boot und einen Slash Fix MBR.
Und dann könnte ich gleich zu GPT gehen, wenn ich wollte.
Und dann müsste er eigentlich wieder kommen. Wenn du einen Fix Boot und Fix MBR durch hast.
Na gut, der MBR könnte sein, dass der einfach nie richtig von Vim erstellt wurde.
Ja.
Und andersrum, Windows Boot hat ja begonnen.
Du mach halt einfach beides, schadet ja nichts.
Ja, natürlich.
Und dann?
Checkdisk habe ich sowieso vorher schon gemacht. Auch auf dem alten System gab es schon Probleme.
Aber faszinierend, wie stark Google ist, ne?
Naja, sag mal so, das habe ich alles vorher schon gefunden. Gebracht hat es noch nichts, aber gut, mit in den CMD bin ich noch nicht gekommen.
Ja.
Soweit habe ich es noch nicht geschafft. Außer im Vim Recovery Tool.
Ja, da tust du dir am besten den Gefallen und bootest gleich von den fertigen ISOs von denen. Na, weil Mini-PCs können ja manchmal eine sehr interessante Konfiguration beinhalten.
Auf jeden Fall.
Und dann bist du da auf jeden Fall besser dabei und bedient. Das ist, weißt du, immer Geschmacks- und Ansichtssache, ne?
Ja.
Vor allem, wenn man solche Kundenaufträge hat, das macht auch immer Spaß.
Bin mal gespannt.
Auf was?
Ja, wie gut es funktioniert. Ansonsten, weißt du, was meine andere Alternative dafür wäre?
Nee.
Ich lasse es mir von Vim direkt auf dem Replication-Server in der VM. Ein VM-Image geben, hausoffene VM und mach da zum einen mal das Upgrade, schau, was da passiert. Oder ich ziehe mir von da ein anderes Image.
Das kannst du auch machen.
Lad vielleicht in der VM dann mal die Treiber nach, weil in der VM habe ich ein paar mehr Möglichkeiten, auch mit Host-Controllern und verschiedenen Maschinentypen.
Da kannst du die Treiber nachinstallieren, die auf der Homepage da sind.
Genau, dann installiere ich da einmal alle Treiber durch und dann erstelle ich mir davon ein Image, schaue das auf dem Mini-PC und versuche es damit mal.
Sollte funktionieren können.
Ja, das ist jetzt halt ein bisschen mehr Arbeit, die ich mir nicht machen wollte.
Die du aber in Rechnung stellen kannst.
Die ich in Rechnung stellen kann, das ist richtig. Aber gut, ich möchte meinem Kunden dann nicht wieder eine 1.000-Euro-Rechnung hinhauen müssen, nur für einen PC-Austausch. Andersrum, es ist ein altes Windows 7.
Das gehört dazu.
Ja, klar, wenn du so Legacy-Hardware übernehmen willst.
Ja.
Für die, die jetzt schon wieder böse Kommentare tippen wollen, das Ding hängt nicht am Netzwerk. auf das wird lokal zugegriffen über eine Custom UI, über ein Touchscreen. Und es steuert wirklich nur seriell diese Maschine.
Manchmal geht es nicht anders, dass man solche Retro-Sachen am Laufen hält. Man muss natürlich
das ist das Problem. Das Problem bei vor allem solchen professionellen Anwendungen ist halt leider oft, auch was weiß ich, haben wir mal einen Laser gehabt, der ein ähnliches Problem hatte. Nicht bei dem Kunden haben wir einfach so mal einen Laser zum Rumspielen gehabt. Mhm. Die Software dafür lief auf einem Optiplex, der dabei war.
Mhm.
Da lief aber Windows XP drauf. Die Software, die gibt es zwar für neuere Systeme, aber da kostet es nochmal 7.000 Euro Lizenzgebühren. Einfach nur für die neuere Version, die dann auch auf Windows 10 läuft.
Gleich so günstig.
Ja, das ist recht günstig. Du könntest aber auch aufs Abo-Modell gehen. Dann sind es 499 im Jahr gewesen oder so. Vielleicht können anhand der Preise schon ein paar Leute diese Software kennen vielleicht ein paar Leute diese Software.
Das klingt schön.
Aber ja, ist ganz witzig.
Klingt.
Wenn du professionell bist, ist plötzlich alles
günstig?
Alles ganz hart verbarrikadiert.
Ja, wenn du Profi gehst, dann wird das Ganze super einfach für dich.
Wie war das mit deinen Bändern? Ja.
Es ist,
probier ich mal aus, ich berichte nächste Woche.
Ich glaube, das kriegst du hin, mein Freund.
Wenn ihr Tech-Support wollt, schreibt Alex eine E-Mail.
Halt, Stundensatz beachten. Die meisten der Tipps, die wir raushauen, sind ja kostenlos. Aber wenn es in tieferes Consulting oder Individualeinstellung geht, dann gerne melden. Aber für Umme mache ich das nicht.
Der geekfreaks.de/Dienstleister.
Dafür habe ich mir viel zu viel Zeug jahrelang angelernt. Das ist auch was Interessantes, ne? Wo wir es hatten für meine letzten Drehaufträge und so weiter. Und wenn ich was fix... Man zahlt ja bei solchen Aufträgen nicht dafür, dass es 10 Minuten dauert. Man zahlt dafür für die 10 Jahre, die es gebraucht hat, dass jemand das Problem so schnell lösen kann.
Oh ja.
Und das vergessen viele.
Da habe ich mal einen sehr schönen Satz gehört. Ich weiß gar nicht mehr, in was für ein Kontext das war. Ich glaube, das war Plumber, also hier die Rohre verlegen. Wie heißen die?
Das sind Darsteller von Erwachsenenfilmen.
Ja, nee, nicht die. Es war mir so klar. Die Gaswasserscheiße machen. Mir fällt das deutsche Wort nicht ein. Egal, auf jeden Fall. Genau, wenn du dir so einen Röhrig holst. Du bist schon 3-4 Röhrigs durch. Die saßen da alle ihre 2 Stunden dran. Der 5. macht es innerhalb von 5 Minuten, stellt dir aber die teuerste Rechnung, eben weil du für diese Erfahrung zahlst.
Richtig. Der weiß genau, und was dann, geht, was geht nicht und wie schnell man kann das machen.
Dann ist das auch ein rechtfertigter Preis.
Absolut. Deshalb sage ich auch öfters, lernt selber, googelt selber, lernt euch etwas an. Weil dieses Wissen kann man immer wieder verwenden und gebrauchen. Und Profis kosten halt dementsprechend Geld, weil sie genauso lange gebraucht haben, sich das anzulernen wie ihr. Der Unterschied ist, für einen Profi, da zahlt ihr einmal einen Batzen Geld. Wenn ihr es euch selber anlernt, dann könnt ihr das immer wieder machen, wenn ähnliche Probleme auftreten.
Und ich frage halt einfach Alex im Podcast.
Ja, wow.
Krieg ich die Hilfe kostenlos?
Nein, alles
gut. Sag mal so, solche Probleme hätte ich vor 5 Jahren oder so, hätte ich in der Nacht lang selber debuggt. Aber
dafür gibt es uns ja als Kollektiv. Wir kümmern uns ja um sowas.
Jetzt fragt man vielleicht, auch wenn es manchmal nervig ist, eher Leute, die sich damit auskennen.
Wieso ist das nervig? Du fragst immer den, der die meiste Erfahrung hat, dass du schneller zum Ziel kommst. Ist ja auch irgendwo logisch. Sollte ja jeder so machen. Best Practice, bevor man stundenlang selber verschwendet. Wenn du jemanden kennst, der es weiß, dann frag, dann lernt man schneller.
Ja, ist schon nervig, wenn dich ständig Leute fragen, die selber hätten googeln können. Das meine ich jetzt.
Ja, das passiert öfters. Mich rufen ja auch Privatleute an und haben Fragen. Ne? Und die meisten unserer Kommentare, die mit Fragen zu tun haben, no hate, sind Menschen, die nicht googeln können oder nicht wollen, weil sie denken, ich bin ihr persönliches Google.
Ja, du bist ja mit den Tech-Tipps.
Ja, aber ich bin ja nicht der persönliche Berater von jeder Person. Und Google ist ja allgemein ein guter Freund. Ich weiß ja eigentlich auch von gar nichts irgendwas. Aber eine Sache habe ich über die Jahre gelernt. Welche mag das sein, Moritz?
Du hast eine Sache über die letzten Jahre gelernt. Erzähl.
Na, überleg, was habe ich gelernt?
Besser googeln?
Yes!
Das ist was man lernen kann, definitiv.
Das ist der wichtigste Skill, den ich mir jemals angeeignet habe und der am längsten gebraucht hat. Googeln. Und googeln heißt nicht, ich gebe was ein und klicke alles durch. Googeln heißt, ich gebe was ein und zwar spezifisch zu meinem Problem, von dem ich vermute, dass jemand anders die Frage so gestellt hat, meistens in Englisch, und dann in einem Forum oder Unterforum Subergebnisse durchlesen. Das führt zum Ziel.
Du musst einfach Gedanken machen, bevor du diese Anfrage an Google stellst.
Das habe ich mir auch angewöhnt. Du schreibst dich den, wie mounte, Android, beste Frage, Kommentar von uns. Und wie mounte ich? Und alle, was mountest du? Ne? So. Wenn du solche Fragen stellst, dumme Frage, dumme Antwort. Du musst verstehen, was du suchst.
Weißt du, was für ein Problem sich bei mir dadurch aufgetan hat? Mm-mm. Wenn ich nach irgendwas suche, was ich irgendwas, was es halt nur auf Deutsch gibt, was auch immer, stelle ich die Fragen trotzdem auf Englisch, weil ich mir mittlerweile angewöhnt habe, auf Englisch bekommst du bessere Ergebnisse. Das Problem ist, dann finde ich teilweise nichts.
Das ist interessant. Es gibt aber auch sehr wenig Leute, die sich über Tech-Probleme auf Deutsch unterhalten.
Das hat dann nichts mit Technik zu tun, sobald es wieder in andere Bereiche zurückgeht.
Ja.
Und ich Einwerken dann mit, sowas zum Beispiel. Mit deutschen Begriffen zu tun habe, aber dann die Frage auf Englisch stelle und dann kriegst du gar keine guten Ergebnisse mehr.
Dafür gibt es aber auch einen Trick. Du Google Übersetzer, du stellst die Frage in Englisch und schaust dann, wie würde es in Deutsch ungefähr lauten.
Ja. Nee, aber eventuell spielt da aber auch unsere Erfahrung mit allgemeinen Website-Tags und so weiter mit rein, weil Natürlich. Man weiß ja, Füllwörter und so weiter werden sowieso vor der Suche schon rausgefiltert.
Die brauchst und du aber dann, manchmal. Manchmal, wenn eine Person eine persönliche Frage stellt, oder dann brauchst du diese Füllwörter, weil er vielleicht kein richtiges Deutsch oder richtiges Englisch benutzt hat.
Okay, wenn du jetzt wirklich nach einer Frage suchst, wie könnte es jemand in einem Forum gestellt haben, dann ja. Mhm. Aber das ist nicht der Ansatz, den ich meistens verfolge. Ich gehe gar nicht auf, ich suche nach einer Frage, sondern wenn möglich suche ich nach Dokumentationen.
Die helfen dir aber meistens nicht. Jetzt vor allem, wenn es ein spezielles Problem ist. Wenn es ein spezielles Problem ist, erinnerst du dich noch dran? Ausschweif an alle Podcast-Hörer da draußen. Ich hatte Dinge nach meinem WRX80E Mainboard gesucht.
Ja.
Und hatte herausgefunden, wie der PC Express Redriver funktioniert unter Ryzen, Threadripper und Epic, aber nur dadurch, dass ich eine Frage gesucht habe und mir quasi den Tagesverlauf einer Person durchgelesen habe, die im Verlauf von 3 Tagen komplett das Ding durchanalysiert hat, wie es funktioniert. Steht aber nirgends. Da steht nicht, hey, how to PC Express Redriver. Das wirst du nirgendwo finden, wenn du nachsuchst. Du musst suchen nach WRX80E Mainboard RAM-Stabilität. Eine Frage. Dann findest du was zum PC Express Redriver. Du wirst es nicht finden, weil es ein Kommentar ist in einem Subforum auf Seite 137. Wo er dann quasi seine Findings nicht dokumentiert hat, sondern einfach in einem Chatverlauf geschrieben hat und hat Dokumente von ein paar tausend Wörtern da reingepostet und eigene Skizzen und sowas.
Ja, Level 1 Text muss man eher SEO verbessern, ihre Indexierung.
Das ist nicht nur Level 1 Text, das ist halt, die Menschen gehen solche Sachen sehr autistisch vor. Die unterhalten sich dann mit jemandem, als wenn sie sich mit ihm unterhalten, haben Interesse dran, ja, ich schaue das mal nach und ich poste es für euch, aber denen ist es egal, ob das irgendjemand anders im Internet irgendwie da findet, weil um die Leute geht es ja nicht. Allgemeines Wissen geht manchmal genau so aber unter oder verloren. Weil die Findings oder das Kollektivwissen, das dann zutage gefördert wird, was eigentlich schon sehr cool ist, unnutzbar ist, wenn jetzt dieses Forum mal offen geht, hops geht, wenn es geschlossen wird, wenn irgendwas nicht mehr vorhanden ist, wenn Links gelöscht werden, wenn es Internet Archive das Ganze nicht indexiert hat, dann ist es weg.
Ja, selbst wenn das Internet Archive das indexiert, das findest du nicht mehr, wenn du nicht speziell nach dieser Webseite suchst.
Und nicht mehr weißt, wie der Wortlaut war.
Das außerdem. Da habe ich sowieso mal eine andere Frage an dich. Meinst du, jetzt im digitalen Zeitalter, halten Daten länger oder gehen sie eher verloren?
Verloren. Okay. Die Halbwertszeit ist kürzer, es ist ein höheres Rauschen an Informationen. Und in diesem Rauschen gehen dann die wichtigen Infos schneller mal unter. Es gibt nichts langlebiges Gedrucktes. Bei Büchern ist es einfach. Die liegen in irgendeiner Bibliothek und werden nach 60, 70 Jahren wiedergefunden. Manchmal versteht man sie nicht, wie das wollen nicht Manuskript. Manchmal schon. Mhm. Und manchmal findet man Rosetta Stone, um es wieder zurück zu übersetzen. Aber du hast halt das Ding bei der modernen Zeit, wenn dann eine Serverzentrale mal hops geht.
Ja, genau.
Was ja schon öfters passiert ist, da sind einige Seiten down gegangen und nie wieder gekommen.
Na, nicht nur das, muss ja nicht das Rechenzentrum hops gehen, es reicht ein Cloud, um wieder der hops geht.
Ja.
Oder der die Webseiten
gehostet hat. Die Sachen sind unwiederbringlich weg.
Oder Leute, denen die Webseite gehört hat, die irgendwann versterben die auch.
Und die Leute, dann, die sich daran erinnern, die sagen, ach, so wichtig war die Info nicht. Und nehmen sie mit ins Grab, bevor sie es nochmal dokumentieren würden oder sich dann Aufwand machen. Und dann ist das einfach verloren an die Zeit.
Oder sie denken, da gibt es ja noch eine Kopie.
Denn Leute, die aktuell leben, die können nicht priorisieren, welche Informationen wären als Zeitzeugeninformationen wichtig. Das können die auch gar nicht abschätzen.
Da möchte ich in Shownotes mal ein gutes Tom Scott-Video verlinken.
Ja.
Ist, glaube ich, sogar recht aktuell, das mit der Library.
Eigentlich sind alle Tom Scott-Videos gut.
Ja, ich hab vorhin erst das Video zum Botching mit dem Emoji-Keyboard empfohlen.
Also, ja, das ist, die Sachen gehen halt in der Zeit verloren. Und Wissen muss wiederentdeckt werden, Wissen geht verloren. So ist es aber in der kurzlebigen Zeit, in der wir sind. Geht zu viel verloren, zu viel wird gefärbt. Auf der anderen Seite wird Geschichte anders geschrieben. Früher haben die Geschichte die Sieger geschrieben. Geschichte wurde umgeschrieben. Sobald eine neue Macht ans Ziel gekommen ist, haben sie alles gelöscht und alles vernichtet, was nicht mehr ihrem Glaubenssatz entsprochen hat. Und Historiker können das dann auch nicht wiederherstellen. Ne? Oder was sehr schön ist. Das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, was ich heute erst meiner Mutter und meiner Frau erzählt habe. Jetzt wird's interessant, Moritz.
Erzähl.
Woher kommt das Wort platonisch?
Ich könnte jetzt eine Definition für dich googeln.
Nein, es geht nur darum. Nicht die Definition. Wir wissen, was platonisch bedeutet und dass es mit Plato zu tun hat. Woher kommt's? Warum sagt man das?
Wirst du mir gleich sagen?
Du kannst doch erst mal raten. Mach doch mal Plato, ein, zwei Guesses.
Keine Ahnung. Du hast gesagt Platon. Platon, das war doch gerade der griechischen Mythologie, oder?
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Erzähl.
Ja, überleg. Was könnte sein? Ja.
Du willst den Podcast heute aber auch strecken, oder?
Na, nö, ich will einfach mal die Spannung offen halten. Auch mal für die Zuhörer.
Platonisch.
Platonisch. Nicht googeln.
Ja.
Und selbst wenn du googelst, wirst du es so schnell nicht finden, die Information.
Platonisch. Name des griechischen Philosophen Platon. Mhm. Ja, gut, das bringt mir nicht viel, glaube ich.
Das gehört nämlich in die Kategorie Wissen, das verloren geht.
Abgleich vom Namen des griechischen Philosophen, danach nicht körperlich, geistig, erhaltsam, keusch, im Anschluss an die Fügung, platonische Liebe von sinnlichen, körperlichen, sexuellen Interessen, freie, geistige Liebe. Platonisches Denken, ach du Kacke. Ja, erzähl, komm.
Siehst du, du wirst das auch durch Googlen nicht finden, so leicht. Also musst du schon echt weit gehen. Denn das ist eine der Informationen, die zum Beispiel im Schulunterricht nicht gelehrt wird oder die einfach unangenehm zum Erzählen ist. Deshalb wird es weggelassen. Ne?
Es wird auch geschildert. Es wird eine Menge nicht gelehrt in der Schule.
Ja, es ist unangenehm für den Zeitgeist. Das erzählst du Schülern nicht. Also, der Begriff platonisch wurde von Sokrates benutzt als erstes. Und der wurde deswegen eingeführt, also Platon hat es zwar praktiziert, aber bezeichnet wurde es von Sokrates und seinen Unterschülern. Denn im alten Griechenland war es gang und gäbe, dass Schüler, wenn sie Unterricht haben wollten, mit dem Lehrer schlafen mussten. Egal männlich oder weiblich. Es war völlig wurscht, es war gang und gäbe. Das musste praktiziert werden, der sexuelle Interkurs. Das war Gepflogenheit, wie eine gewisse Bezahlung oder ein Gutzutun. Ne? Das war einfach Sitte. Und Plato war der Erste, der gesagt hat, Nein, er möchte keine sexuelle Mischung. Seine Lehren sollen nicht sexualisiert werden. Er möchte damit überhaupt nichts zu tun haben, mit Körperlichkeit. Er schläft nicht mit seinen Schülern. Und das war so revolutionär, dass spätere Schüler wie Sokrates das Ganze übernommen haben und haben gesagt, sie praktizieren platonische Lehre. Das war revolutionär in der alten griechischen Gesellschaft. Und daher kommt das Wort platonisch. Nicht mit seinen Schülern schlafen, aber trotzdem lehren. Sehr unangenehm, wenn man das den Schülern beibringt, dass das halt so war.
Kann das mal jemand fact-checken?
Könnt ihr gerne machen, das Fakten checken. Ja, genau deswegen, okay. Genau deswegen wird das nicht gelehrt. Weil man einfach sagt, oh nee, das ist unangenehm zu erzählen.
Gehört nee, aber dazu. Vieles wird nicht nur nicht gelehrt, weil es unangenehm zu erzählen ist. Ich hätte gerne gewusst, wie man Steuern macht, als ich aus der Schule komme.
Ja, klar.
Gut, aber jetzt schweifen wir in Kritik am Bildungssystem.
Mische niemals Benzin und Seife, ne?
Ja.
Schweigen. Ich sag nur Fight Club. Aber ja, gute Recherche ist manchmal schwierig.
Hm. Ja. Viele gehen für Recherche auch noch lieber in Büchereien.
Hm. Aber in Büchereien findet man manchmal Sachen, die es sonst auch kaum geben sollte, ne?
Die du im Internet teilweise gar nicht findest. Ja.
Ich habe dir letzte Woche, oder nein, letzten Freitag was über den Mond erzählt, ne? Weißt du noch?
Boah. Ach so, ja, das, ja. Du vermutest da
irgendwas? Nein. Ich habe einfach, ich bringe einfach lustige Sachen auf, die für mich kurios sind. Ich liebe es, mir Kuriositäten anzutun. Und reden wir mal nicht über den Mond. Es ist ein ähnliches Ding, was sehr interessant ist.
Hm?
Macht mit den Informationen, was ihr wollt. Ich gebe nur die Fakten wieder. Nichts davon ist gefärbt und ich habe auch keine eigene Meinung dazu. Also, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Ding. Zwischen 1800 XY und 1900 XY wurden in Amerika ziemlich große Menschenleichen gefunden, ne? So Skelette.
Ja.
Die waren aber halt ein bisschen größer als.
Die Story kenne ich, ja.
Die waren aber halt ein bisschen größer als 2 Meter, ne? Bisschen einiges größer, massiver als 2 Meter. Manchmal auch mit einer komischen Schädelform. Sie haben sie Giants, also Riesen genannt. Wer? Die Leute, die sie gefunden haben. Die haben die Dinge ausgegraben, haben Custom-Särge gebaut und haben sie wohin geschickt? Ins Smithsonian Institute. Zum Forschen. So, die haben dazu sogar noch das Original Receipt, also die Sendebestätigung und die Empfangsbestätigung, ne? Und veröffentlichte Zeitungsartikel in den damaligen Zeitungen. Das ist schon mal ganz wichtig, denn die Diagramme, also die haben immer auf Dias die Zeitungen früher abfotografiert, die existieren noch. Das heißt, man kann in vielen verschiedenen Museen und Bibliotheken kann man diese Dias noch sich holen von Lokalzeitungen, kann sie einsehen und da sind diese Artikel bestätigt, dass die gefunden wurden oder ans Smithsonian geschickt wurden, ne?
Ja. So. Niemals angekommen.
So, das Smithsonian Institut bis heute bestreitet jeweils was davon gehört zu haben. Wenn, und das haben schon einige Leute versucht, man versucht nachzuforschen und zu sagen, hey, wo ist ein Artikel XYZ bla bla, Registrierungsnummer, der eingeschickt wurde, ne? Dann heißt es, ja, wir wissen es nicht. Die nächste Antwort ist, ja, das ist in einem Lagerhaus. Ja, an das Lagerhaus können wir nicht ran, das ist voll Asbest. Und dann gibt es natürlich immer Nachfolgefragen, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Lagerhaus und könnte da hin und so weiter. Das ist seit über 10 Jahren anscheinend voll Asbest. Und irgendwann kamen auch die Antworten, ja, sie finden die Dinger nicht, sie finden die Einreichungen und so weiter, wird alles nicht gefunden. Du verläufst dich also in der Endlosschleife, ne? Und Anrufe darauf, ob es da Riesen gibt, die beantworten sie gar nicht oder lachen oder sagen, hey, das ist Miss- und Desinformation. Denn es gab auch einige publizierte Desinformationen. Das ist interessant, heutiges modernes Zeitalter. Es gibt viele Artikel, die diese Anfrage diffamieren und sagen, die sind Schwurbler, die dann dahin gehen und was fabrizieren und die Seiten existieren nicht und so weiter. Also es ist eine aktive Desinformation. Ganz viele davon, die das als Hoax abtun und du bist verrückt, wenn du darüber redest. Aber die originalen Zeitungsartikel sind halt leider immer noch da, ne? Also alles, was danach kommt, was sagt, es existiert nicht, kann gar nicht sein, weil es mehrfach bestätigt ist. Naja, pass auf. Du wirst aber diese Info niemals bekommen. Jetzt waren nämlich einige Leute schreien Freedom of Information Act. Das heißt, eigentlich muss das Smithsonian die herausgeben, ne? Es gibt aber noch ganz andere Fragen, die das Smithsonian nicht beantwortet, die auch noch nicht beantwortet wurden. Denn im Freedom of Information Act steht wortwörtlich drin, dass sich alle daran halten müssen, außer das Smithsonian Institut. Das ist die einzige riesige Ausnahme, die wortwörtlich erwähnt wird im Freedom of Information Act, ist das Smithsonian.
So, du sagst, du hast keine Meinung dazu.
Ich habe gar keine Meinung dazu. Ich finde es kurios. Ne? Ganz kurios. Das hat auch damit zu tun, dass es zum Beispiel im Grand Canyon ein riesiges Gebiet gibt. Ein riesiges Gebiet, wo irgend so ein Ausgrabungsschwurbler Anfang des 20. Jahrhunderts gemeint hat, er hat eine Ausgrabungsstätte gefunden, wo ägyptische Artefakte und so drin liegen. Das würde ja heißen, dass die Ägypter zuerst in Amerika waren und da Gräber in die Felsen gehauen haben und sowas, ne?
Ja.
Das wäre ja weird für die amerikanische Entstehungsgeschichte und lauter so Zeugs. Und da hat einer behauptet, er hat es gefunden und so weiter und er wollte dahin. Leider war kurze Zeit später dieses gesamte Gebiet im Grand Canyon im Besitz des Smithsonian Instituts. Wenn du heute in dieses Gebiet rein willst, gibt es tausende Videos wie bei Area 51, dann erscheinen gleich Kampfhelikopter. Apaches. Ohne Witz. Mit Megafon, das heißt, die sagen, du sollst umdrehen. Und das sind Schilder hier, Trespassing, you will be shot, bla. Und das ist ein Abschnitt am Grand Canyon, der eigentlich ja öffentlich zugänglich ist. Aber dieses Gebiet gehört im Smithsonian. Und sie sagen dir aber
erst nicht warum. Nachdem das entdeckt wurde.
Direkt nachdem es entdeckt wurde, hat das Smithsonian das geclaimed. Fast instant. Wie eine Expeditionsgruppe dahin machen wollte. So steht es jedenfalls in den Zeitungsartikeln.
Gut, so wie du das jetzt erzählst, hört sich's an, als wäre das Institut irgendeine Einrichtung der Regierung, um Sachen zu vertuschen.
Weißt du, wer der größte Geldgeber für das Smithsonian Institut ist?
Naja, wenn sie schon aus den Gesetzen ausgeschlossen werden, dann wahrscheinlich die Regierung selber?
Yes and no. Der Freedom Information Act, weißt du, von wem der unterschrieben wurde?
Erzähl.
Du musst ja der Senat machen, der Senate, ne?
Ja.
Da kommen ja dann alle.
Gut, zähle ich in dem Fall zur Regierung, ja.
Wo dann die unzähligen Leute zusammenkommen, ne? Die da entscheiden. Und der wird ja bezahlt, weil es ist ja alles bei denen drüber bezahlt, über die jeweiligen Lobbys, wie die Militärlobby, US Navy, Army und so weiter und so fort. Ne? Die machen ja auch die Budgets für Black Ops und das ganze Gelump.
Ja.
Ja. Und die sind der größte Geldgeber für die historische Archiv Amerikas. Weil das Smithsonian ist ja nichts anderes als das historische Archiv Amerikas. Referenz. Mache man mit der Siegerschreiben-Geschichte Dings, was man will. Mache man mit den Informationen, was man will. Was mich interessiert ist, warum man die Informationen nicht bekommt. Nicht, ob was dran ist oder nicht, das ist mir völlig Wumpe. Was mich interessiert ist, warum sagen sie einem nicht einfach was?
Na gut, in dem Fall, wenn sie das archiven wollen, dann gibt es schon Sinn, dass sie sagen, hier, du gehst jetzt nicht mit deiner Forschergruppe hin, wir wollen das untersuchen, aber...
Die könnten ja Informationen dazu rausgeben.
Dann nicht zu sagen und falls dann doch nichts wäre, das nicht wieder freizugeben, das ist schon ein bisschen weird.
Bis heute, ne?
Ja.
Und das Nächste ist, das ist was ganz Interessantes, ich will es einfach aufbringen, ne? Apollo, die Apollo-Mission, ne?
Fangen schon wieder an zu schwurbeln.
Ich will nur Fakten, weil ich halt einfach Interesse habe, warum solche Sachen unter Verschluss sind. Das schürt für andere Leute nur Schwurbler-Blödsinn. Und was ich interessant finde, die Apollo-Missionen, die waren super toll. Und in der Apollo 16 haben sie festgelegt, dass sie herausfinden wollen, aus was der Mond gemacht ist.
Richtig. Sie wollten ja auch Mondgestein mitbringen und so weiter.
Genau.
Ja.
Und da wollten sie festlegen, hey, wir wollen es rausfinden, wir und so weiter. Und dann wurde Apollo 17 geplant. Und Apollo 17 lief nach Plan ab. Du kriegst aber leider nicht den Bericht von Apollo 17. Weißt du wieso?
Weil das Institut den hat.
Nee, der ist bis heute indefinitely classified.
Oh, okay.
Bis heute.
Naja.
Da wurden Resonanzexperimente gemacht, ne, so, ja. So Schallwellen, Druckwellen, bla und so weiter. Und bis heute.
Gegebenheiten rausfinden.
Und bis heute ist diese Mission classified.
Gut, und da sind mehrere Sachen classified, aber.
National Security.
National Security ist schon...
Unter National Security, weil sonst müssten sie es irgendwie nach 100 Jahren oder so freigeben.
Ja.
Na? Und du wirst darüber nichts finden. Im Internet kursieren Schwurbler-Theorien, dass das halt so, ja, dass das rausgefunden haben, der Mond ist hohl und lauter so Blödsinn, ne? Alle möglichen Theorien kursieren da drüber. Von Aliens bis was auch immer. Was alles Blödsinn ist, wenn man keine Infos hat. Was aber interessant ist, warum sagen sie einem einfach nicht, was sie gefunden haben, wie sie den Mond ausgemessen haben? Und warum ist das unter Verschluss?
Es ergibt eigentlich wenig Sinn, das grundlos unter Verschluss zu halten.
Richtig, weil vor allem weil Chinesen und Inder und alle fliegen ja um den Mond rum und vermessen ihn und so weiter. Und warum sind diese Dinger immer noch unter Verschluss?
Wie war das? NASA haben eigentlich die Meere untersucht?
Ja.
Und wurden dann ganz schnell zur Weltraumorganisation, Weltraumbehörde?
Ja.
Die haben da irgendwas gefunden.
Nein, das ist sehr interessant. Also ganzen erstehen Geschichten von solchen Sachen. Und man weiß immer nie, warum. Schade, dass man es nicht weiß. Ich dachte einfach, ich hau euch mal ein paar interessante Sachen raus. Kann jeder mal ein bisschen googeln und sich fragen, warum und was. Weil Intransparenz ist nämlich einer dieser Punkte. Dadurch, dass wir nicht wissen, was bei diesen Sachen wirklich passiert ist und keiner wirklich eine ehrliche Antwort gibt, wird die Geschichte daraus irgendetwas basteln. Dann heißt es, there might be dragons. Oder es gibt Nessie, das Seemonster. Weil...
Willst du es jetzt auch bestreiten?
Du weißt aber genau, was ich meine.
Ja.
Weil solche Sachen führen dazu, dass die Fantasie so wild läuft, dass Fakt und Fiktion nicht mehr unterschieden werden können. Und das ist dann das Einzige, was in modernen Internetzeiten übrig bleibt. Der am lautesten schreibt oder archiviert. Das ist halt schwierig.
Ja, so entstehen auch diese Verschwörungstheorien.
Genau, und deshalb gibt es auch so viele Schwurbler wie noch nie. Blöd für die Zukunft. Weil die Historiker in 300-400 Jahren müssen dann irgendwie rausfinden, was war denn wirklich. Mhm. Und das wird ziemlich schwierig, wenn die SSD tot ist. Das ist halt...
Ja.
Ne? Und es war, und man sieht schon, in Zeiten vor der Digitalisierung war es ja auch schon schwierig. Siehe jetzt die NASA und Verschlusssachen. Oder siehe das Smithsonian-Institut, von dem du niemals eine Antwort bekommen wirst.
Ja, die waren irgendwo verschlossen in Aktenschränken.
Und die werden auch für dich sicher nicht geöffnet werden. Warum? Weiß keine Wurst. Und ja, dazu fällt mir eigentlich immer recht wenig ein. Ich finde es einfach toll, immer solche Kuriositäten zu finden. Und dann schaue ich immer, ob ich so viele Informationen wie möglich zusammenkriege, bis ich auf ein Dead End stoße. Und dann frage ich mich, warum sitze ich jetzt hier an dieser Stelle vor einem Dead End? Ne? Welche Hände waren da im Spiel, damit es ab hier nicht weitergeht mit der Informationsbeschaffung?
Frag am besten ChatGPT. ChatGPT weiß das.
Werden wir vom Google Podcast oder von Spotify runtergevotet, wenn ich Epstein-Liste erwähne?
Nö, ich hoffe nicht.
Wo ist die Epstein-Liste? Meine Damen und Herren, wo ist sie? Never forget. Das sind solche Dinge, ne? Schwierig. Ich habe mit einem Kollegen von mir neulich ein Spiel gemacht, weil dem gar nicht bewusst war, wie viele Sachen man gar nicht weiß, die man wissen sollte. Ich habe einfach
gesagt, alles, was wir nicht wissen.
Nee, das leider nicht. Ich habe gesagt, komm, wir gehen mal auf Wikipedia, ne? Und dann gehst du mal durch, einfach die Liste. Missing People of the USA. Und du gehst mal durch, welche Leute verschwunden sind. Da gibt es eine Liste, was sie vom Beruf waren, was sie gemacht haben und so weiter und so fort. Da gibt es Tabellen. Und dann siehst du erstmal, also von denen, die bekannt sind, wie viele Leute vermisst, verstorben oder unter komischen Umständen verstorben sind, die in Politik, Forschung oder Militär zu tun haben.
Ja.
Und dann kannst du das Ganze mal weltweit machen. Wikipedia listet da zum Glück ziemlich viel, weil die ja neutral sind. Ne? Ist ja unbekannt alles. Und dann nimmt man sich diese ganzen Informationen und compilt sie sich zusammen mal in eine Tabelle. Und dann wird einem Himmel Angst. Weil darüber wird dann nichts berichtet. Da ist halt einer mal an einem Herzinfarkt gestorben. Ne? Da wurde halt einer mal nicht obduziert. Und so weiter und so fort. Meistens sind es aber entweder Militärs oder Wissenschaftler.
Die Leichen darf es nicht obduzieren. Das ist nicht gut für die Seelen.
Nicht vergessen, Leichen meistens oder Verstorbene oder Verschwundene, Militärs oder Wissenschaftler. In den letzten 6 Jahren hat sich eine Sache gehäuft, die Überhand
genommen. Wobei du da auch ein Stück weit aufpassen musst, wenn du so einen Schluss ziehst.
Hm?
Normaler John Doe wird da nicht erwähnt werden in der
genau,
Liste.
Genau, es ging jetzt um Bekannte, ne? Leider, genau. Sonst geht's ja nicht. Du kannst ja nur, weil was du nicht weißt, weißt du nicht.
Man muss immer aufpassen, wenn du sowas hast, ja.
Das Einzige, was sich in den letzten 6 Jahren gehäuft hat, ist, dass Wissenschaftler und Militärs ersetzt wurden durch Journalisten.
Von den Organisationen selber aus oder von extern?
Ja, egal, die Journalisten sind häufiger.
Achso, die verschwinden, meinst du?
Die verschwinden oder sterben oder unbekannt. Journalisten haben an Anzahl die anderen zwei dann übertroffen mittlerweile. Das ist ein Trend, wo sich jeder seine eigene Meinung bilden kann. Was aber auch nicht dafür spricht, dass Journalisten, die noch leben, sich trauen, die richtigen Infos rauszugeben.
Selbst wenn sie hätten.
Genau. Ja. Mhm. Angst durch
wir
Kontrolle.
Müssen, wir müssen aufpassen, das geht gerade ziemlich Richtung Schwurbler.
Das hat nichts mit Schwurbler zu tun. Das kann ja in alle ja, Fälle sein. Das kann ein Journalist sein, der gegen Bayer Infos sammelt und verschwindet. Wer das jetzt war? Keine Ahnung. Es könnte jemand sein, der gegen irgendeinen Konzern ermittelt, der Infos sucht gegen irgendwelche Bitcoin-Millionäre, gegen irgendwelche Yakuza, es kann ja alles sein. Hm. Entweder trauen sich die Journalisten mehr, oder aber die Journalisten machen einfach weiterhin ihren Job, aber durch das digitale Zeitalter fällt es leichter, Cross-Referenzen zu ziehen, Informationen zu kriegen und auf eine Spur zu kommen, die dann vielleicht lieber auf diese nicht gekommen wären. Das ist jetzt natürlich nur Vermutung. Aber es ist interessant auf jeden Fall. Journalist wäre jetzt kein Beruf, den ich machen will.
Nö, sowieso nicht.
Das ist,
vor allem so ein Investigativjournalist, der sich dann irgendwo, nee.
Genau. Weil die haben keine so hohe Lebenserwartung, haben die letzten paar hundert Jahre gezeigt. Mutig und ich habe Respekt. Blöd nur, weil sie meistens weg sind, bevor irgendwas... Sie zum Beispiel, wer die Panama Papers aufgedeckt hat, ne? Die Journalistin ist doch auch weggeräumt worden.
Verschwunden.
Die ist futsch. Über die Panama Papers redet auch keiner mehr. Die sind da, ja, aber es gab niemals Konsequenzen. Es gab keine Konsequenzen, es wird nicht drüber geredet, es wird nicht gehandelt danach. Genauso wie die Epstein-Liste.
Ja gut, aber das hast du mittlerweile mit sehr vielen, auch teilweise sehr großen Themen, dass die recht schnell wieder verschwinden, wenn es ein paar Leuten nicht passt.
Schwierig, ne? Oder dieses Fake-Mexiko-Alien, das Government hat Alien-Leichen hier im Bla, in der großen Hörsaal. Ist ja auch Blödsinn gewesen von Haus auf. Desinformation und Klickzeugs, ne? Aber warum?
Ja.
Wird damit
die Frage, warum macht das eine Regierung so öffentlich?
Es gibt nur, wenn das eine Regierung macht, dann gibt es nur 2 Gründe. Grund 1, schau mal hier hin, schau nicht darüber. Nein, ja, das ist nicht spannend. Genau. Schau hier hin.
Oder wird geteilt.
Oder Grund 2. Oh, guck mal, wir haben da was laufen, das könnte liegen, da ist was dran. Also machen wir es vorher lächerlich, dass es, wenn es rauskommt, keiner mehr glaubt. Diese 2 Gründe gibt es immer.
Ja, aber das war schon hart.
Im Fall von Mexiko, denke ich, ist es eigentlich eher so ein schaut mal hier hin, weil vielleicht läuft da gerade da was mit Drogenkartellen oder Machtumwurf. Und sie nehmen sich das Thema, was sie am lächerlichsten finden, wo sie am publizistischen Aufmerksamkeit kriegen. Könnte ich mir vorstellen. Heißt denn, dass es ist? Ne? Bleiben wir nüchtern. Aber das könnte natürlich sein, dass es mal wieder so ein, wir generieren ganz viel Medienaufmerksamkeit mit irgendeinem Blödsinn. Ich glaube eher nicht an die zweite Variante, dass sie sagen, ja, wir haben da wirklich irgendwas mit Aliens, aber wir machen es vorher lächerlich, bevor wir was revealen. Ne? Auf der anderen Seite, Clinton hat es gemacht, ne? Variante 2. Wusstest du das?
Ja, welchen Teil meinst du?
Dieses, wir machen es lächerlich und dann danach sagen wir trotzdem, es war so.
Welcher Clinton?
Präsident.
Der Clinton, okay.
Der hat das gemacht. Der war in der Amtszeit.
Ich dachte gerade an die Clinton.
In seiner präsidialen Amtszeit hat er es gemacht. Er hatte da waren die Arizona Lights mit den UFO-Dingern, ne? Mhm. Dann hat er ein offizielles Statement gemacht im Fernsehen. Und hat gesagt, wir haben den Schuldigen gefunden. Dann haben sie einen Mann in einem Alien-Kostüm reingeführt, ne? Und haben so blöd getan, wir haben hier Aliens, haben sie in die Maske unterzogen, haben gewitzelt vor der Kamera. Fast forward, 20 Jahre später, Clinton in einer Dokumentation sagt, yo, wir mussten das damals so machen. Das war nicht anders möglich, aber das war Blödsinn. Wir haben das zwar so gemacht, aber da war wirklich was. Ich habe die Dinger selber gesehen, aber ich konnte es als Präsident nicht sagen. Die hätten mich für lächerlich gehalten. Ich weiß auch nicht, was es war, aber wir mussten es lächerlich machen, weil andere aus dem Ding gesagt haben, ich darf da nicht weiter drauf eingehen aus dem Militär. Hat er dann in einer anderen Dokumentation, die ist untergegangen. Aber hat er dann gesagt selber, er musste diese Falschinformations- und Witzkampagne fahren, um es lächerlich zu machen, weil er nicht weitergehen durfte und das wurde ihm dann so mitgeteilt, er muss es so machen. Ja. Das ist auch weird, oder? Gut, was da jetzt war, ob es Militär oder was auch immer, weiß keine Wurst, aber ich liebe es, wenn Leute dann im Nachhinein zugeben, ist eigentlich nur ein Joke, aber die Leute glauben es weiterhin, wie bei Bielefeld. Der Witz der Studenten, ne?
Ja, gut.
Wer es nicht weiß, uralter Joke, aber alle sagen mir, Bielefeld gibt es doch gar nicht und Bielefeld gibt es nicht, ist ein sehr hochgesuchter Google-Begriff, ne? Wobei Bielefeld über die Jahre immer wieder getwittert hat, uns gibt es doch, weil viele Leute diesen Blödsinn glauben.
Bielefeld ist gar nicht mal so eine kleine Stadt.
Ja, da leben viele Leute. Aber die Menschen haben es halt einfach geglaubt, weil es war, warum auch immer. Und die Studenten haben irgendwann zugegeben, ja, das waren wir haben diesen Witz in die Welt gesetzt. Aber die Antwort interessiert die Leute nicht, sondern sie verbreiten weiterhin den Mythos. Nicht das erste Mal.
Ich kenne das so, dass McDonald's das mal getwittert hat und dadurch das sehr viel größere Aufmerksamkeit bekommen hat.
Ja klar, solche viralen Sachen. Stein, Selbstläufer.
Der Stein ist dann erst ins Rollen gekommen, als ich glaube McDonald's gefragt wurde, ob sie in Bielefeld eine Filiale eröffnen und dann nicht getwittert, das war Facebook. Geschrieben haben, hier Bielefeld gibt's doch gar nicht. Und dann hat es richtig Aufmerksamkeit bekommen.
Ja, ab da wird's halt, wenn die Leute den Humor nicht verstehen, ne? Und das ist halt, man muss durch die verschiedenen Intelligenzklassen leider auch durchgehen. Wenn man Fakt und Humor mischt, wird es schwierig.
Gut, es war aber auch im früheren Internet. Ja. Schon ein bisschen länger her.
Da ging mehr, ne?
Ja, da konntest du mehr machen.
Da konntest du mehr machen. Da hat ein Unternehmen auch noch Humor.
Mittlerweile läuft es sowieso anders, weil hinter jedem Post hast du erstmal Leute, die... Nee, nicht nur Marketing-Experten. Ich zum Beispiel... Wenn ich irgendwas sehe, ein Bild, teilweise auch ein Video, dann stelle ich mir auch immer nochmal die Frage, ist das überhaupt real?
Ja, und wie viele Leute waren daran gesessen, um das jetzt zu fabrizieren, dass das so da ist?
Genau, was ist der Hintergrund? Na gut, das hat auch was mit Medienkompetenz zu tun. Was ist der Hintergrund bzw. das Ziel vom Ersteller und wie könnte das gefaked worden sein? Auch bei einer realen Aufnahme denke ich mir, wie könnte das gefaked worden sein? Mhm. Einfach unterbewusst mittlerweile.
Und wieso möchten sie das, ne? Und so weiter.
Und was ist das Ziel? Was verfolgt der Autor, der Poster für ein Ziel? Warum wurde das gepostet? Mhm. Und damit entlarvst du schon viele solche Fakes, Hoaxes oder was auch immer.
Das ist richtig. Genau so sollte man das machen, ne? Das Ding ist, gibt keine Standardantwort für sowas. Man muss halt immer einen offenen Geist behalten. In der Hinsicht heißt aber ein offener Geist auch bitte nicht in die Schwurblerschiene. Und das ist manchmal schwer für die Leute.
Ja, sage ich dir auch sehr häufig im Podcast und Livestream.
Ja, dass das für die Leute so ankommen kann. Ich bin da der Kritischste überhaupt. Ja, ich halte es übrigens, wer Akte X noch kennt, ne? Ja. Ich halte es wie Mulder. I want to believe, not I do. Und ich will viele Sachen glauben.
I want to believe ist halt jetzt mittlerweile der Spruch der einiger Verschwörungen geworden.
Was? Seit wann denn das?
Oder warte mal.
I want to believe nicht.
Nicht I want to believe. Ich glaube, die haben das abgeändert. Ja, okay, never mind.
Na, weil Mulder immer famous gesagt hat, ich möchte es ja glauben. Ne? Eigentlich ist es ja auch eine Anlehnung an Faust, was viele nicht wissen.
Faust?
Das I want to believe ist eine Anlehnung an Faust. An den guten Faustus, wer ihn gelesen hat.
Der Goethe-Faust?
Ja, genau der.
Lang her.
Was?
Lange her.
Kennst du die Szene? Kannst du sie zitieren? Überleg mal.
Welche meinst du?
Du? Auf dem großen Goethe-Zitat, auf das dem es basiert.
Da fragst du mich zur falschen Uhrzeit.
Echt?
Ja, keine Ahnung.
Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Und das ist das Reverse-Gespiegelte. Ich hab den Glauben, ich möchte, ne? Aber es gibt keine Botschaft, keine echte Antwort. Das ist genau die Spiegelung dazu, zum großen Faustus. Wer diese intellektuelle Brücke damals gemacht hat. Finde ich schön. Ist eine Parabel, die aber muss man erstmal verstehen. Für so eine eigentlich lustige Serie. Mit Monster of the Week Folgen. Philosophisch geworden, ne? Wie weit sind wir eigentlich schon in dieser Folge?
Lalalala. 55 Minuten, Robin, schneid ein bisschen was raus.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ich habe da jetzt vielleicht ein kleines bisschen einen Ausschweifer betrieben, aber ich finde das manchmal ganz praktisch, dass man sich das auch denken kann. So ähnlich wie mit den Tech-News, die wir ja am Freitag und am vorletzten Freitag hatten, wo es auch über Informationskampagnen von Herstellern ging, über Sicherheitslücken, über das, was Microsoft mit Azure getrieben hat und so weiter und so fort, ne?
Ja, das...
Da gab es ja ganz viel.
Transparenz ist immer so eine Sache.
Ha, Transparenz, genau. Eins dieser Modewörter, ne? Schmeißen wir gleich noch AI rein und...
Ja, gut.
So. Moritz, hast du noch ein Thema oder war das genug für heute?
Ich denke, wir sind bei einer guten Folgenlänge angekommen. So viel Zeit haben wir jetzt auch nicht mehr.
Okay. Gut. Ja, ich dachte einfach nur, ich fand es mal witzig. Also, wenn ihr euch irgendwo solche ungereimten Dinge mal zusammen googeln wollt, es gibt da massenweise. Übrigens auch in Space. Also, kennt ihr PBS Space? Oder Megaproject oder Side Projects? Sehr, sehr, sehr interessante Kanäle. Teilweise auch von Fernsehsendern gemacht über jetzt Physik, Weltraum und sonstige Informationen, wo auch solche scheinbaren Paradoxa oder ähnliche Dinge einfach mal thematisiert werden. Am liebsten hat der Mensch nämlich eine Sache, Probleme, die er nicht lösen kann oder Informationen, die er nicht kriegen kann. Solche Endlos-Probleme, die halten unseren Verstand in einer Schraubzwinge und keiner weiß, warum.
Naja, du willst halt Antworten bzw. eine Erklärung für alles haben.
Ja, aber das Ding ist, wir wissen es ja, dass wir keine Antwort erhalten. Das ist wie, wenn wir sagen, hey, wir wollen die unendliche Zahl, eulerische Zahl berechnen oder wir wollen bis zur letzten Kommastelle oder wir wollen zählen bis unendlich. Wir wissen, es wird keine Antwort kommen, aber trotzdem beschäftigen wir uns umso mehr damit, weil wir wissen, dass wir keine Antwort bekommen. Was paradox ist, es gibt ja von unserer menschlichen Emotion, evolutionär gibt es keinen Sinn.
Kommst der Antwort aber immer näher.
Aber du wirst sie nie bekommen. Evolutionär gibt es überhaupt keinen Sinn, dass wir unsere Rechenleistung mit solchen Sachen belasten. Trotzdem ist es unser schönstes Hobby, was uns nachts wachhält. Ich hoffe, ihr werdet nicht davon wach gehalten. Und, oder ihr bleibt wach, falls ihr gerade Auto fahrt oder irgendwas ähnliches macht, dann bitte nicht einschlafen. Das wäre nicht so gut. Also einfach weiter wach bleiben. Außer ihr wollt schlafen, und? Dann lieber nicht wach bleiben.
Was?
Jetzt habe ich aber schon viel mitgegeben.
Und wenn ihr einen Unfall baut, bitte vorher umschalten.
Ja, das wäre sonst auch irgendwie nicht gut. Also
soll bitte kein Geekfreaks laufen, wenn
keep, das Fracker keep doing what wird. You're doing, bevor ihr diesen Podcast gehört hättet. Außer ihr denkt jetzt an Plato und wollt Interkurs. Das ist dann auch oder ihr hört, das wäre schon wieder weird, aber auch nicht
schlecht. Aber bitte nicht mit euren Schülern.
Nee, aber ihr könnt uns dabei laufen lassen. Hat er was Stimulierendes, so ein Geekfreaks-Podcast?
Weiß ich nicht.
Bestimmt mal ausprobieren, man weiß ja nie.
Ausprobieren werden sein lassen.
Never king shame anyone. Also,
ja, gut.
Schön, dass ihr da wart.
Eine Sache.
Ja?
Wir haben ein neues Feature auf Spotify.
Bewertet.
Leute können, nicht nur bewertet den Podcast bitte mit Sternen.
Das wollte ich als erstes sagen.
Es wird jetzt auch eine Frage gestellt, wie fandest du diese Episode? Und dann können Leute eine Antwort verfassen. Das ist bisher einmal passiert.
Bitte eine 10 von 10 abgeben.
Ja, geht nur 5 von 5. Aber Leute können da jetzt einen eigenen Text eingeben. Damit könnt ihr Kommentare geben.
Solid 5 out of 7, würde ich nehmen. Um alte Memes aus der Mottenkiste zu holen.
Oh Mann. Ach stimmt, wir dürfen die Zeit fürs Intro nicht vergessen. Dann sollten wir aufhören. tgf.lik/social. Tschüss.
Haut rein.